Bei Werder war das eher ein ganz schleichender Niedergang, ein schleichender Prozess des Niedergangs. Andere Vereine crashen einfach so vom Himmel wie Ikarus, die an der Sonne flogen. Das war bei uns nicht so.
Als ich gekommen bin, waren ja da schon noch richtige Kracher halt in der Mannschaft dabei, wie Avise, Arnaldo, Rosenberg, Pizarro, Aaron Hunt und so weiter. Also waren richtig viele halt vertreten und dann kam halt, wie gesagt, der große Umbruch, dann natürlich auch die finanziellen Mittel, man musste kreativer agieren.
Man hat so einen ganz langsamen Autounfall beobachtet, bei dem aber wirklich keiner schwer verletzt worden ist, weil wir sind ja sozusagen, wenn man die Metapher sagen will, ja nicht abgestiegen oder so, sondern wurden halt mal Zwölfter. Ist heutzutage eine völlig normale Platzierung. Ist damals natürlich zu wenig.
Hallo und herzlich willkommen beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Sebastian Hinterwirth und in den kommenden zwei Episoden geht es um meinen ganz persönlichen Lieblingsverein, den SV Werder Bremen. Um genauer zu sein, um die turbulente jüngste Vergangenheit des ehemaligen deutschen Meisters. Seit nun etwas mehr als 10 Jahren bin ich Fan von Werder und unterstütze den Verein von der Weser Woche für Woche. Auch wenn es sportlich wohl Angenehmeres gibt, als diesen Verein in den letzten 10 Jahren zu verfolgen. Es gibt aber viele Gründe, warum ich mich als damals 14-Jähriger dazu entschlossen habe. Traditionsverein, schöne Stadt, tolle Fans, richtige Werte, die von Sympathisanten bis hin zum Vorstand hinausgetragen werden, erfolgreiche vergangene Zeiten und viele aktive Österreicher vor Ort. Der letzte Punkt ist wohl auch einer der größten Gründe, warum es für mich als Wiener Werder Bremen geworden ist. Damals und auch heute spielen Österreicher in Bremen, wie zum Beispiel derzeit Kapitän Marco Friedl oder auch Mittelfeldspieler Romano Schmid. Zudem kommt in diesem Sommer ein weiterer dazu. Marco Grühl ist der mittlerweile 14. Spieler aus Österreich, der sich das Werder-Trikot überstreifen darf. Grund genug, um mit zwei wichtigen österreichischen Fußballern über Werder zu reden. Beide blicken auf ihre Zeit in Bremen und ordnen Erfolge, Tiefschläge, emotionale Momente ein und sprechen über diese besondere Beziehung zwischen Österreichern und dem SV Werder Bremen. Zudem begleitet uns Maxi K. auf unserer Reise durch die jüngste Vergangenheit von Werder. Er selbst ist Bremen-Fan schon seit Tag 1, kann die Faszination Werder mit der Stadt Bremen noch besser näher bringen. Nun beginnen wir unsere Zeitreise in den 90er Jahren und rund um die Jahrhundertwende und Maxi als Bremer kann das ideal einordnen.
Ich bin Maxi, ich bin Werder-Fan, seitdem ich denken kann. Manche haben ja immer so eine Geschichte, wie sie zu einem Verein gekommen sind. Bei mir ist es aber so, als das Gehirn sozusagen ansprang, als die ersten Synapsen sich verbunden haben, da war ich dann schon Werder-Fan. Das war sozusagen schon bevor ich überhaupt denken konnte, war ich es, glaube ich, schon. Ich bin in Bremen geboren, aufgewachsen, bin jetzt 33, wohne immer noch hier, also habe es nicht weit geschafft sozusagen. Aber ich wollte auch nie weit weg. Genau, und ich beschäftige mich sehr viel mit Werder Bremen. Das ist für mich ein großes Thema. Werder ist Bremen und Bremen ist Werder. Also wenn man schon im Bahnhof ankommt, hängt schon überall, ist schon beflaggt mit Werder Sprüchen, mit Werder Merch. In der ganzen Stadt sind Graffitis, Sprüche. Das ist wirklich krass. Leute haben auf ihren Häuserdächern Werder Rauten als Ziegeln.
Wir sind Werder Bremen. Grün-Weiß das Ende.
Werder ist omnipräsent, würde ich sagen. Wenn man hier rumläuft, sieht man das auf jeden Fall. Nach 5 Minuten sieht man irgendwas von Werder. Und vor allen Dingen, der Verein ist mitten in der Stadt. Also der ist nicht irgendwie außerhalb, hat da sein Trainingszentrum in einem Vorort, sondern wirklich Osterdeich nennen wir das. Da fließt die Weser und da ist das Stadion. Und da ist auch das Trainingszentrum gewesen, ist jetzt noch da. Das ist ein anderes Thema, soll vielleicht irgendwann weg, mal gucken. Aber man ist auf jeden Fall mitten in der Stadt. Und wenn man zum Training möchte, fährt man mit dem Rad einfach hin und guckt sich die Profis an. Und das ist ganz normal. Also sozusagen, ich habe mal Diego vom Fahrradweg weggeklingelt, weil er mir im Weg war. Das ist so ganz standardmäßig. Und da gibt es gar keine Allüren, sondern man kennt sich sozusagen. Ich bin jetzt 1990er-Jahrgang, das heißt, hat so angefangen Mitte der 90er, da war Rehagel gerade weg. Das heißt, die große Erfolgsphase war gerade gewesen mit den Titeln. Und dann kam eine kleine Umbruchsphase, wie wir sie auch nach Schafsabgang her erlebt haben, wo Felix Magath da war, Wolfgang Sittgar war da, Arte Moos, Dixi Dörner, bis dann eben Schaf kam. Das heißt, in dieser Phase wurde ich so Werder-Fan und da war der größte Erfolg eigentlich der UI-Cup-Sieg 98, würde ich sagen. Oder eben dann der Pokalsieg 99. Das war auch eine Riesennummer im Abstiegskampf, die Bayern geschlagen im Pokal. Und dann hat man gemerkt, ah, der Schaf ist jetzt da, 99, ne? Und dann ging es richtig los, wie Werder auf einmal die richtigen Transfers getätigt hatte. Alofs kam dazu ein Jahr später, was, glaube ich, ein Riesenschritt war. Und da haben wir gemerkt, 0-0, 0-1, 0-2, war man schon echt ganz gut, bis dann eben dieses Double reinplatzte, was man ja auch wirklich sagen muss in der Retrospektive, total überraschend. Das war so nicht geplant von Werder, außer vielleicht von Ümit Davala, der hatte das mal sehr prominent angeteasert, dass sie wohl Meister werden würden. Und dann kam eine richtig krasse Erfolgszeit. Die 5 Jahre Champions League am Stück. Da hat man wirklich einen Transfer nach dem nächsten getätigt und dachte, wir sind jetzt offenbar der Bayernjäger Nummer 1 auf lange Zeit. Das war mir schon unter Rehagel kurz, aber dafür war ich noch zu jung. Aber da dachte ich wirklich, jetzt sind wir da oben. Und Dortmund hat irgendwie abgestunken. Stuttgart war mal ganz gut. Hamburg war, ja gut, auch mal so dabei. Aber Werder war wirklich der Konkurrent für die Bayern. Und man dachte, das bleibt dann so. Aber es ist nicht so richtig passiert.
Zeitlich befinden wir uns nun im Jahre 2010. Kurz zuvor steht Werder noch im UEFA-Cup-Finale. Internationale bekannte Spieler wie Diego, Pizarro oder auch Mesut Özil sind noch in Bremen. Doch es ist der Beginn einer turbulenten Zeit an der Weser für Verein und Fans.
Ja, das ist ganz interessant, wie das wahrgenommen wurde, glaube ich, weil bei Werder war das eher ein ganz schleichender Niedergang, ein schleichender Prozess des Niedergangs. Andere Vereine crashen einfach so vom Himmel, wie Icarus, die an der Sonne flogen. Das war bei uns nicht so. Sondern wir hatten eben 0-9, dieses UEFA-Cup-Finale, die HSV-Derby-Wochen, wo wir 4-mal im Mai gegen HSV gespielt haben und gewonnen haben, den Pokalsieg errungen haben. Und dann kam 2010, da musste Diego halt weg. Und auch da war man trotzdem noch gut. Wir haben die CL-Quali dort klar gemacht und sind dann auch im Pokalfinale gewesen, muss man sagen. Das ist auch sehr vergessen, gegen Bayern hoch verloren. Und dann begann es so, 2010, 2011, würde ich sagen, hätte so langsam aufgehört. Ich will es jetzt nicht mit dem Zugang von Marko Arnautovic verknüpfen, auf gar keinen Fall. Aber der kam dann eben und da sind Leute gegangen wie Özil und Almeida. Das waren so sehr stabile Kaderspieler und es kamen so eher Experimente wie Wesley, so ein Brasilianer eben, Arnautovic und Silvestre, Michael Silvestre, ich glaube, einige kennen ihn noch von Manchester United. Und da war das alles so ein bisschen, wurde das alles ein bisschen seltsam. Und dann kam eben auch irgendwann Junuzovic 2012. Das war, ja, man kann ja sagen, ist eine Bremer Legende geworden, auf jeden Fall. Und da fing es so langsam an, nochmal den Berg abzugehen. Den Pokal, Heidenheim Runde 1 rausgeflogen und vor allen Dingen dann haben wir in den folgenden 3 Jahren einen ersten Runden aus Hattrick hingelegt. Mit Heidenheim, Münster und Saarbrücken, also Katastrophe. Aichin kam, weil Alofs nach Wolfsburg abgehauen ist, muss man irgendwie sagen. Der Thomas Aichin war dann unser Manager, eigentlich ein Eishockey-Mann, der übrigens heute bei Leverkusen irgendwas macht und jetzt Meister geworden ist, was auch eine sehr lustige Geschichte ist. Der hat dann auch Schaf rasiert. Also Thomas Schaf war dann auch 2013 weg. Und dann war man schon im Tabellenmittelfeld. Aber das war alles noch, muss man sich vorstellen, im Mindset. Wir haben doch Marko Arnautovic, den heißesten Star Europas sozusagen. Wir haben doch irgendwie noch absolute gute Spieler und wir müssen. Das dauert nicht lange, dann sind wir wieder oben dran. Man kennt ja so eine Phase, wo man ein bisschen kleinen Durchhänger hat, ist ja ganz normal. Aber dann kam eben Robin Dutt aus Freiburg, das war unser neuer Trainer. Man dachte, ah super, jemand von Freiburg, die arbeiten immer so klasse. Aber das hat dann auch irgendwie nicht hingehauen. Man hat dann doch gemerkt, dass das ist der Bade in Freiburg, nicht nach Bremen passt. Die erste Pressekonferenz legendär, er sagte dann Mon Mon. Liebe Leute, und meinte eigentlich Moin Moin, also so der norddeutsche Gruß. Das war natürlich, also muss man wirklich sagen, wenn man so eine Pressekonferenz startet, ist schon echt ungünstig, aber gut, das ist natürlich mit Fußball zu tun. Aber es war schon schwierig. Aber das war meistens immer nur sportlich, quasi. Aber das ist jetzt nie das Allerwichtigste. Also andere Vereine haben dann auch gleichzeitig finanziell große Schwierigkeiten oder haben super Stunk im Verein. Bei Stuttgart ist das irgendwie gefühlt jede Saison, dass der Vorstand soll irgendwie raus. Keiner weiß warum. Aber bei Bremen, bei Werder war das alles noch sehr harmonisch oder stabil, sag ich mal, das Innenleben. Klar, war man auf dem Feld nicht gut, aber man dachte, das passt schon wieder. Und das war eher, man hat so einen ganz langsamen Autounfall beobachtet, bei dem aber wirklich keiner schwer verletzt worden ist, weil wir sind ja sozusagen, wenn man die Metapher sagen will, ja nicht abgestiegen oder so, sondern wurden halt mal Zwölfter. ist heutzutage eine völlig normale Platzierung. Ist damals natürlich zu wenig. Aber man wurde einfach aus diesen fetten Jahren, aus diesem Bayernjäger Nummer 1, wurde man einfach ganz, ganz langsam ein ganz normaler Bundesligist. Das ist schwer zu verstehen, verstehe ich auch für viele, die jetzt noch dran hängen. Ich glaube, im Weserstadion sind da heute noch Leute drauf kleben geblieben. Ist einfach so. Ist ganz normal, dass man Diego zurück will. Aber es ist nicht mal die Realität. Man hat dann nun mal Junuzovic statt Diego. Aber ist auch nett.
Maxi, der bei jedem Heimspiel des SV Werder Bremen im Stadion steht, nimmt es uns schon vorweg. Denn in diesem schleichenden Prozess des Niedergangs wechselt ein junger Österreicher an die Weser. In einer Zeit, in der wenig Österreicher den Sprung in die deutsche Bundesliga schaffen. Sein Name? Zlatko Junuzovic.
Damals war es halt so, dass es schon ein bisschen eine schwierigere Zeit war für uns Österreicher, sprich aus der österreichischen Liga, also ich sag mal, in eine der Top 5 Ligen zu kommen. Heutzutage ist es ja gang und gäbe. Wir sind international eigentlich sehr gut vertreten. Wir haben sehr viele Spieler überall, vor allem halt auch in Deutschland. Und wie gesagt, das war es ein bisschen schwieriger. Für mich war halt immer der Traum, deutsche Bundesliga zu spielen, schon von klein auf. Ich habe die Liga immer verfolgt. Ich bin so aufgewachsen. Und ja, für mich war es immer die attraktivste Liga, also auch für meinen Spielstil, von meiner Denkweise, und für mich ist damals natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Also eigentlich aus einem, ja, Dorfclub aus Künsdorf in die deutsche Bundesliga zu kommen, das war ja schon ein mega Step. Und die Anfangszeit, muss ich ehrlich sagen, war sehr durchwachsen, obwohl ich eigentlich immer gespielt habe von Anfang an. Aber es ging ein bisschen zu schnell für mich. Einerseits war ein bisschen Unruhe auch in der Mannschaft. Viele Spieler wollten gehen, viele waren verletzt. Die Hierarchie war jetzt halt, ja, nicht so gut. Und wir haben halt leider nicht so als Mannschaft agiert. Deswegen, ja, fiel der Start ziemlich, ja, wie schon gesagt, durchwachsen aus für mich. Ich hatte dann mehr oder weniger das Glück, aber weil ich im Winter gewechselt bin damals, dass ich im Sommer eigentlich nicht mehr der Neue war. War ja schon ein großer Umbruch, und dann habe ich mich besser und besser akklimatisiert, gute Vorbereitung gehabt, und ja, und dann ging es erst eigentlich richtig los. Als ich gewechselt bin, war ein halbes Jahr vor mir der Baumgartlinger zu Mainz. Der Basti, der Brödel war in Bremen, Arnautovic war in Bremen, Fuchs war, ich glaube, was nennt er, auf Schalke vielleicht zu der Zeit oder in Bochum, weiß ich nicht genau. Ivan Schitz war noch, und Stranzl vielleicht noch mit Abstrichen, und das war's. Es waren nicht so viele Österreicher in Deutschland, und generell hatten wir jetzt auch nicht so den Ruf damals. Also du warst mehr oder weniger der Ösi.
In Bremen ist es für den insgesamt 55-fachen ÖFB-Nationalteamspieler aber alles andere als leicht, Fuß zu fassen. Denn der Verein befindet sich in einer Umwandlung von einer Spitzenmannschaft mit internationalen Stars zum Mittelklasseverein mit Geldproblemen.
Ich war ja mehr oder weniger beim Übergang halt dann dabei. Also als ich gekommen bin, waren ja da schon noch richtige Kracher halt in der Mannschaft dabei, wie Wiese, Arnaldo, Rosenberg, Pizarro, Aaron Hunt und so weiter, also waren richtig viele halt vertreten, und dann kam halt, wie gesagt, der große Umbruch, dann natürlich auch die finanziellen Mittel, man musste kreativer agieren.
Genau in dieser turbulenten Zeit verlässt der letzte Meistertrainer und die Vereinslegende Thomas Schaaf den Verein. Schon davor ziehen Spieler wie Pizarro, Wiese, Naldo, Rosenberg oder Marin wichtige Säulen aus erfolgreichen Zeiten weiter. Zurück bleibt ein Verein, der nicht genau weiß, wo er steht. Vor allem sportlich.
In Bremen war es halt so, dass wir viele, viele Trainer gehabt haben, auch zu meiner Zeit, also sprich alle 1,5 Jahre war ein Trainerwechsel. Und du veränderst immer wieder die Systematik, immer wieder die Formationen, immer wieder auch die Spielweise. Mal attackierst du weiter vorn, mal lässt dich komplett zurückfallen. Dann hatten wir Phasen auch, wo die Abstände zwischen Verteidigung und Offensive einfach nicht so geklappt haben, wo viele Löcher waren, wo wir einfach nicht gut abgestimmt waren. Und ich glaube, das sind so einfach Sachen, wo du einfach nicht konstant erfolgreich sein kannst. Und mit der Problematik haben wir uns halt immer wieder aussetzen müssen. Und das war halt in Bremen, die Konstanz hat einfach gefehlt teilweise. Und deswegen waren wir dann auch mehr oder weniger immer wieder im Schlamassel. Natürlich hatten wir auch über die Jahre immer einen ziemlich miesen Start in die Saison eigentlich. Also es war mehr oder weniger der Herbst, der Anfang, die Anfangsphase, die ersten 10 Spiele immer leider nicht gut performt. Wir haben keine Punkte gemacht, dann bist du einfach drin. Die Liga ist brutal ausgeglichen. Du kannst mehr oder weniger ja, jedes Spiel auch verlieren, ne? Also das ist schon eine Riesenqualität, eine Intensität. Und ja, wir mussten uns halt immer dann mehr oder weniger mitten in der Saison rauskämpfen, was uns ja Gott sei Dank, also zu meiner Zeit auch immer geglückt ist. Wir hatten dann kurz vor Winterpause immer eine gute Phase, im Frühjahr dann auch. Und dann im Endeffekt hat es dann immer eigentlich auch frühzeitig gereicht, dass wir aus dem Abstiegskampf rausgekommen sind.
Ein Spiel, in dem Bremen doch noch die Klasse gehalten hat, ist mittlerweile als Wunder von der Weser bekannt. Mittendrin als nur dabei ist natürlich auch Maxi B. Denn im allerletzten Spiel 2015-2016 empfängt Werder in einem Endspiel rund um den direkten Klassenhalt Eintracht Frankfurt.
Eigentlich ein bisschen Wunder von der Weser, immer so für die Europapokalnächte reserviert, wenn man noch Lyon irgendwie 4-0 weghaut. Also auf dem Papier haben wir gegen einen Abstiegskonkurrenten 1-0 gewonnen sozusagen. Das ist schon mal so die Ausgangslage. Aber es war richtig krass, weil ein Abstieg für mich in meinem Leben noch nicht da gewesen war. Für super viele. Ich meine, Werder war vorher nur 1970 abgestiegen. Ja, jetzt haben wir es einmal alle durch, jetzt wissen wir, wie es sich anfühlt. Aber damals war das auch so ein großes Fragezeichen. Wie ist das überhaupt in der zweiten Liga zu sein? Und diese Aussicht wurde auf einmal sehr real. Und das war schon sehr angsteinflößend, weil eben, ich sage es nochmal, Werder und Bremen so eine krasse Symbiose ist. Und man weiß nicht, was passiert auch dann mit der Stadt, wenn man mal ganz pathetisch sein möchte, weil es ist wirklich so. Die Touristen gehen dann irgendwie flöten. Ich glaube, Werder ist neben den Stadtmusikanten der Publikumsmagnet Nummer 1 in Bremen. Und ich saß am dem Abend vor dem Spiel, das war, müsste dann Freitag gewesen sein, saß ich an der Schlacht, ich weiß noch genau, mit meinem Kumpel und habe gedacht, ach krass, jetzt in 24 Stunden ist unser Leben vermutlich komplett anders. Und das ist irgendwie eine sehr lustige Vorstellung, dass du einfach dort sitzt und weißt, es war so 18 Uhr. Ja, jetzt morgen ist Abpfiff und wir wissen, was los ist. So. Und dann war das Spiel, das war ja wirklich eine ganz zähe Angelegenheit. Oder ich sag mal so, die, ich sag mal, fangen wir vorher an bei der, dann gab es ja den Busempfang, den es in der Regel gibt bei sehr wichtigen Spielen. Das war natürlich sehr eindrücklich. Und das würde ich auch mal gerne wissen von den Spielern, ist es eigentlich gut oder schlecht? Weil ich glaube auch, dass so etwas natürlich den Druck immens erhöhen kann. Also wenn du siehst, dass so viele Leute auf dich dann zählen, kann das auch hemmend wirken. Bei Werder hat das bisher, glaube ich, eigentlich immer ganz gut hingehauen. Aber das Spiel an sich war, ich erinnere mich noch an große Chancen von Frankfurt und Heldentaten von Felix Wiedwald damals und allgemein eine sehr zähe Angelegenheit. Also da ging nicht viel, bis eben der Ball reingedrescht wurde in der 88. Und irgendjemand, ich weiß bis heute nicht, ob Gillo Boggi oder Uja, den er rübergedrückt hat, ist auch völlig egal.
Junuzovic! Achtung! Der Ball ist drin! Der Treffer zählt! Papi Gillo Boggi! Minute!
Und dann brachen alle Dämme.
Und auch die Medien schreiben am Tag nach dem Spiel über das Wunder von der Weser.
Herzschlagfinale in Bremen. Werder hält dank Gillo Boggi die Liga. Werder gerettet. Eintracht in Relegation. Gillo Boggi rettet Werder die Klasse.
Und das war auch eine sehr krasse Erfahrung, weil man gemerkt hat, auch der Abstiegskampf kann positive Gefühle oder Endorphine auslösen, was es ja eigentlich gar nicht sollte. Ne? Wenn man so denkt, oh, eigentlich müsste ich jetzt voll cool sein und so sagen, ja, Tee, wir haben es halt gerade so geschafft, aber war halt nicht die geile Saison. Ist alles Käse. Du freust dich, wie als wenn du Meister wirst, ist so, weil du einfach ums Überleben kämpfst. So. Und das hat schon echt, das war krass. Es war zum ersten Mal der Moment, und deswegen meinte ich auch vorhin, das war so der erste richtige, heftige Cut. Weil da hat man gemerkt, wir sind verletzlich, wir können absteigen und wir haben es gerade mal nicht geschafft. Das war schon echt sehr intensiv.
Für Slatko Junosovic ist diese Zeit eine Achterbahn der Gefühle.
Also 15, 16 war richtig eng. Im letzten Spiel gegen Frankfurt, weiß ich noch, wo die Wonderboy war.
Applaus
Ja, das waren aber trotzdem auch im Nachhinein dann unglaublich schöne Momente, weil die Unterstützung der Fans bombastisch war, war richtig cool, aber in der Phase war immenser Druck, war vor dem Spiel schon ein Gewinst, ja, fast schon Angst zu spüren, ne? Was wäre wenn? Und da waren ja alle drei Möglichkeiten offen da im Frankfurt-Spiel, im letzten Spiel, was wir dann in der 88. wo wir das Tor machen und das Spiel gewinnen.
In diesen finanziell und sportlich schwierigen Jahren etabliert sich Junuzovic trotzdem zu einem Leistungsträger und wird durch Assists, Freistöße und entscheidende Tore immer wichtiger. Dadurch sind auch mehrere internationale Vereine an ihm interessiert.
Es gab drei konkrete Angebote, gab es, aber die Mannschaften sage ich nicht. Es war aus der Bundesliga, es gab drei konkrete Angebote, aber ich habe eigentlich ziemlich früh dann auch verlängert, weil ich ja eigentlich generell so gestrickt bin, dass ich eher gern halt einfach auch die Sicherheit habe und auch nicht zu lange oder was auch immer pokern will und alles hinaus, dass sich alles hinauszieht, weil das war ja damals auch schon Ende Herbst, im Winter, so viel Spekulationen, so viel, ja, auch teilweise Blödsinn, was geschrieben wird, halt medial, weil es halt einfach nur spekuliert wird. Und ich bin dann eher nicht so frei, mich nervt das dann mehr oder weniger mit der Zeit und dann machst du intensiver Gedanken und dann war halt schlussendlich die Entscheidung so, dass ich in Bremen bleibe, weil ich generell jetzt in meiner Karriere nicht so viel gewechselt bin und wenn ich mich irgendwo einlebe und eingelebt habe, dann fühle ich mich einfach wohl. Ich bin nicht so, bin halt einfach auch nicht so gestrickt, was sich ganz, ganz schnell so von mir her anpasst. Also ich brauche schon dieses Umfeld, diese Sicherheit, wo ich mich einfach wohlfühle. Und das war damals in Bremen einfach so. Obwohl du natürlich Gedanken hast, was der eventuell dich auch zu verändern. Das hat jeder Spieler, jeder Fußballer, weil wir haben einfach nicht so viel Zeit, wo du aktiv Profi sein kannst und die Zeit ist so oder so zu schnell vergangen. Also merke ich jetzt auch gerade, wo ich aufgehört habe vor 2 Jahren. Das ist ja wie im Flug eigentlich passiert. Und natürlich hast du immer wieder, jetzt vor allem nach der Karriere, hast du immer wieder auch Gedanken, was wäre, wenn du das oder das ausprobiert hast. Aber im Endeffekt bringt das eh nichts, ändern kannst du es nicht. Und so wie das war, war es auch super. Und sicher wäre auch die Möglichkeit damals gewesen, eventuell, weil die Saison war eigentlich gut. Ich hatte am Ende dann 21 Scorerpunkte, also mit 6 Toren, 15 Assists, einige Freistoßtore. Also da kann man sich vielleicht eventuell Gedanken machen. Hätte ich jetzt bis Mai, Juni gewartet, wären vielleicht noch andere Sachen gekommen. Aber im Endeffekt war man so lieber und mich so auch wohler gefühlt. Und im Endeffekt hat das auch gut gepasst.
Junuzovic bekennt sich zum ehemaligen Titelsammler aus dem Norden. 2017 bekommt er noch mehr Vertrauen und Verantwortung des Vereins und erhält die Kapitänsbinde.
Ja, natürlich erfüllt es dann dich auch mit Stolz und natürlich siehst du die Sachen dann noch einmal ein Stück weit intensiver. Du legst dich halt in der Kabine und alles, was das Organisatorische und alles angeht, auch ein bisschen mehr ins Zeug natürlich. Das ist eh klar, weil du noch mehr dann Verantwortung übernimmst. Am Platz ändert sich jetzt nicht so viel. Da müssen wir so oder so alle auf derselben Wellenlänge sein. Aber außerhalb des Platzes ist es natürlich schon was anderes. Und ich sage mal, so eine Position ist für einen persönlich natürlich schon was Tolles und auch eine schöne Auszeichnung. Aber im Endeffekt brauchst du mehrere Sprachrohre in der Mannschaft, die was auch Verantwortung übernehmen können, nicht nur ein. Aber ja, generell für mich, wie das alles war, war es eigentlich richtig, richtig cool, richtig geile Zeit. Und ich habe davon halt, wie gesagt, nur profitieren können, eigentlich nur für mich so als Mensch auch und natürlich auch als Sportler. Aber Werder so generell, auch mit den Fans, mit dem Drumherum, also diese Stadt lebt einfach für den Verein.
Tradition. Kein Geld der Welt wird hier verschenkt. Man kann die Lohre falsch gelingen.
immer positiv, auch in ganz, ganz schwierigen, kritischen Zeiten, immer Zusammenhalt gespürt, immer positives Feedback oder, sagen wir mal so, Aufmunterungsworte gehört. Also so zum Beispiel, du gehst einkaufen, ne, und du weißt schon, die Leute erkennen dich, obwohl ich jetzt auch nicht so jetzt der bin, der extrem auffällt, aber die kommen dann auf dich zu, wenn du halt zum Beispiel beim Einkaufen bist und sagen, ja, das wird schon, das schon machen, ihr habt die Qualität, wir glauben an euch, schon immer positiver Zuspruch, und das macht die Stadt aus, macht den Verein aus, und ja, das war schon cool zu sehen. Ich meine, wenn man die anderen Vereine jetzt hernimmt oder so, einige, oder die Fans an sich, kann schon ein bisschen chaotischer werden.
Der ehemalige ÖFB-Teamspieler wechselt nach 6 Jahren an der Weser zurück nach Österreich. Den Wechsel nach Bremen hat er nie bereut.
Also ganz im Gegenteil, ich habe extrem davon profitiert, vor allem was so mich als Person angeht. Also du wächst ja mit den Aufgaben, und natürlich willst du nicht gegen einen Abstieg spielen, das ist klar, aber das macht dich im Endeffekt dann nur härter. Ich hatte dann durch die Jahre, was ich in Bremen erlebt habe, habe ich so, so viel mitnehmen können, dann für meine Zeit zum Beispiel in Salzburg, wo ich reflektiert habe, wo ich mich selber besser kennengelernt habe, und dann in Salzburg einfach diese Zeit, auch diese erfolgreiche Zeit, muss man auch sagen, also mit Meistertitel, Cupsieg und Champions League und was alles dazugekommen ist, du hast es viel intensiver genießen können, du hast viel befreiter aufspielen können, weil du halt so viel Sachen durchgelebt hast vorher, so viel Erfahrung gehabt hast, was man, glaube ich, dann leicht gefallen ist, und eher im Gegenteil, bereuen nicht. Eigentlich war es im Endeffekt eine richtig coole Zeit, eine lernfähige, ja, entwicklungsvolle Zeit. Also es waren unglaubliche Zeiten mit dabei, positiv wie auch negativ, und ja, man entwickelt sich dann auch persönlich.
Zlatko Junuzovic spielt somit 188 Mal für Werder Bremen und schießt 21 Tore. Auch sein Abgang hinterlässt eine große Lücke. Der Verein durchläuft auch dadurch eine neue, durchwachsene Phase, wie auch Maxi einordnet.
Also das war schon eine sehr krasse Achterbahn, vor allen Dingen nachdem man die Relegation geschafft hat, nachdem man Frankfurt geschlagen hat und nicht in die Relegation gekommen ist. Da dachte man, ah, jetzt haben wir sozusagen das größte Tief durchschritten und jetzt wächst was zusammen. Es ist ja auch manchmal so, dass Vereine, wenn sie was richtig Schlechtes erfahren und eigentlich besser sind als das, dann erst so eine jetzt als Rechtsstimmung erzeugen mit demselben Kader, es dann viel besser machen. Das war tatsächlich ja so 2017 dann direkt. Vor allen Dingen, wie wir uns verstärkt haben, war wirklich enorm. Also Max Kruse, Serge Gnabry, Florian Kainz natürlich als Österreicher kam da wieder dazu. Und da gab es die erste Aufbruchstimmung, und da wurde man ja auch dann direkt irgendwie Achter oder so, hatte ein Endspiel um Europa gegen Dortmund. Man hätte also in Dortmund gewinnen müssen und dann wären wir in die Europa League gekommen. Das hat nicht geklappt, 4-2 für Dortmund. Und da dachte man, ah, okay, jetzt ist wieder alles gut. Dachte man dann, bis die nächste Saison begann, und dann war wieder alles völlige Katastrophe, weil genau das Gleiche passierte. Die Saison ging super schlecht los, Nuri wurde sofort wieder entlassen, genau das ist also sozusagen eine Schablone, wie mit Dutt und mit Skripting, ist genau das Gleiche passiert.
Man hat also das Gefühl, dass sich Werder in einem neuen Teufelskreis befindet. An gute Leistungen schließen sofort wieder neue Tiefschläge, Trainerentlassungen und bittere Niederlagen an. Genau in dieser Zeit, rund um 2018, wagt wieder ein junger Österreicher den Schritt an die Weser. Diesmal aus München, Marco Friedl. Wie Marco Friedls Zeit in Bremen startet, Werder wohl eine der dunkelsten Stunden der Vereinsgeschichte erlebt und auch wie die derzeitige Situation im Verein aussieht, hört ihr im zweiten Teil der Podcast-Serie.